Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.
Heute mit Marie König und Maria Gnann. Hallo. Und wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich die Porträtkünstlerin der Philharmonie Essen in der Saison 2024-25, Anna Winitskaya. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Frau Winitskaya, auf uns wirken Sie wie die vollendete Musikerin. Sie spielen virtuos und musikalisch. Pfeffrig, süß, temperamentvoll, tiefgründig. Die Poetin am Klavier werden Sie häufig genannt. Also ein absolutes Rundumpaket, könnte man sagen. Und wenn man ihr Spiel hört, dann kam zumindest mir der Gedanke, das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Bei mir kam die Frage auf, sind Sie ein anspruchsvoller Mensch?
Auf jeden Fall. Also vielen Dank zuerst für die tolle Komplimente. Es ist natürlich sehr schön zu hören. Ich bin auch nicht mehr 20, also ich habe ein großes Gepäck hinter mir an Erfahrungen, an gute und schlechte Erfahrungen. Natürlich sehr, sehr viele Stunden üben und frustriert sein mit sich selbst. Das gehört dazu. Und auch wenn Sie denken, oh, sie spielt aber wunderbar. Ich selbst denke so nicht. Und das bringt mich auch weiter. Am Anfang meiner künstlerischen Laufbahn war ich auch ziemlich dann frustriert und dachte, ich geht nicht weiter. Jetzt mittlerweile, das ist auch dank dieser langjährigen Erfahrung, denke ich, okay, es geht nicht weiter. Aber irgendwann, wenn ich merke, wie das sein soll, zum Beispiel ein Werk oder ein Stück, was ich gerade spiele und ich im Moment unzufrieden bin, ich weiß, dass es nur der Anfang ist und nicht aufgeben und einfach diese Vorstellung ist enorm wichtig zu haben. Kann sein, dass es nur eine Woche dauert, bis ich dahin ankomme an mein Ziel. Kann sein, dass ich nie ankommen werde. Aber diese Zielstrebigkeit ist für mich sehr wichtig.
Gibt es Momente, in denen Sie ganz zufrieden mit sich sind, trotzdem?
Ziemlich selten. Es gibt immer wieder, während ich Konzerte spiele, aber vor allem, wenn ich für mich spiele, also während ich übe, so Momente, die mich zufriedenstellen. Und da bin ich natürlich überglücklich. Und diese Vorstellung, wie das sein soll, manchmal suche ich nach dieser Vorstellung und nach der Wahrheit, das ist zu viel gesagt, aber nach irgendwie so etwas, was mich wirklich glücklich macht und wo ich denke, das ist das.
Gibt es eine Musik, die Sie besonders an Ihre Grenzen bringt?
Wiener Klassik.
Zum Beispiel Mozart, Beethoven,
genau,
Haydn.
Genau, ja. Deswegen spiele ich das extrem selten, fast also auf der Bühne nie im Moment. Und trotzdem, dadurch, dass ich unterrichte an der Musikhochschule in Hamburg, ich unterrichte Mozart, Beethoven fast jede Woche. Und das ist auch toll so. Ich kann auch ins Detail gehen. Und ich kann einfach diese Musik immer bei mir haben, trotzdem spiele ich das nicht.
Warum ist es so schwer?
Weil es gibt nicht so viele Noten, also es ist einfach alles sehr transparent. Und es ist unglaubliche Kontrolle, also man muss die Kontrolle und Emotionen gleichzeitig irgendwie gemischt haben. Und es ist so, dass natürlich, wenn man auf die Bühne geht, man hat so eine gewisse Nervosität. Und ich habe bemerkt, bei Wiener Klassik habe ich das ein bisschen mehr, als wenn ich zum Beispiel romantische Musik spiele oder Impressionisten. Ja, und das spielt natürlich eine große Rolle, die Nervosität. Es hat nichts mit Lampenfieber zu tun, aber so die Sachen, die dich nicht erlauben, ins Tiefe der Musik zu gehen.
Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also es sagen ja viele Musikerinnen und Musiker, dass gerade Mozart, wenn man Musik von Mozart spielt, damit auf die Bühne geht, das ist so eine, in Anführungsstrichen, eben einfache, transparente, vielleicht auch nackte Musik, dass es irgendwie besonders herausfordernd ist, das aufzuführen, was eben eigentlich ja widersprüchlich klingt, weil es eben so einfach wirkt, aber es ist offenbar wahnsinnig schwierig zu spielen.
Genau.
Was meinen Sie mit der Tiefe? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Die Tiefe meine ich gar nicht so diese Tiefe, was einem genialen Komponisten gehört, sondern die Tiefe, so eine fast ein Tunnel, würde ich so nennen, wenn ich auf die Bühne gehe. Man fängt an und dann kommen bei mir die Bilder vor. Und ich merke nicht so ganz, dass ich auf der Bühne bin. Also ich bin quasi in der Musik drin. Und Nervosität spielt dann keine Rolle mehr. Also ich spüre das einfach nicht mehr. Das ist quasi das Beste, was ich mir wünschen kann beim Konzert.
Es klingt wie ein Einswerden mit der Musik.
So, ja, kann man auch so sagen, ja.
Wir wollen Sie jetzt gerne mal hören, wie Sie Musik spielen, mit einem kleinen Beispiel von Ihrem neuen Album. Ein Ausschnitt aus einem von den Puppentänzen von Dmitri Schostakowitsch von ihrer neuen CD Piano Dances. Diese CD hat einen roten Faden und zwar sagen sie, die wirft einen Blick in die Welt der Kindheit der Komponisten, aber hat auch mit ihrer eigenen Kindheit zu tun. Was hat dieser Puppentanz mit ihnen zu tun?
Gute Frage. Also ist es so, dass Schostakowitsch spiele ich seit meiner Kindheit und diese Puppentänzer sind eher für die Kinder komponiert. Kaum einer kennt die in Europa oder auch in Russland. Ich habe sie tatsächlich in einem Trickfilm gehört, damals in Sowjetunion. Viel, viel später, als ich schon in Deutschland lebte, habe ich die Noten übernommen von meinen Eltern und dann habe ich die Puppentänzer entdeckt und auch dabei diese kleine wunderbare Stücken und diesen Tanz, was wir gerade gehört haben. Ich wollte unbedingt die Stücke aufnehmen. Die sind gar nicht anspruchsvoll technisch, überhaupt nicht. Aber die sind so, so schön, so genial. Und jedes Stückchen, manche haben nur, weiß nicht, 28 Takten, also wirklich mini klein. Trotzdem, die sind so für mich wie kleine Diamanten. Das hat auch was Gemeinsames mit Mozart zu tun, weil die sind sehr, sehr transparent. Nicht schwierig, aber gleichzeitig so genial und so wunderbar. Und ich wollte einfach zeigen, Schostakowitsch auch andere Seite, also diese ganz helle und optimistische und fast kindliche Seite.
Wie ist das für Sie, wenn Sie jetzt diesen Ausschnitt hören? Denken Sie dann, ja, Anna, gut gemacht.
Nee, denke, oh, diese Note war viel zu laut. Nee, aber tatsächlich ist es so, wenn ich etwas aufgenommen habe, ich höre das mir nie mehr an, weil ich weiß, dass...
Tut uns leid, dass wir Sie jetzt damit konfrontiert haben.
Es ist für mich passé. Also es ist schon meine Vergangenheit, ja. Und ich weiß, ich würde anders jetzt spielen.
So eine Momentaufnahme.
Genau, genau.
Sie sind kein Mensch, der also gerne zurückblickt. Wir wollen jetzt aber ein bisschen kurz mal eintauchen in Ihre Biografie. Sie sind geboren am Schwarzen Meer als Tochter von zwei Pianisten.
Genau.
Sie haben schon sehr, sehr früh angefangen mit Klavierspielen, haben erst bei Ihrer Mutter Unterricht genommen. Sind Sie eigentlich Einzelkind? Haben Sie Geschwister?
Ich habe einen Bruder, der ist Schlagzeuger und der spielt auch in einem Orchester, genau. Mhm. Ja. Na, wie ist sonst bei so einer musikalischen Familie? Du hast keine andere Wahl.
Das ist die Frage. Hat man eine andere Wahl oder nicht?
Nee, hatte ich nicht.
Und gab es Momente, wo Sie auch mal gedacht haben, oh Mensch, ich hätte eigentlich auch gern was ganz anderes gemacht?
Tatsächlich nicht. Ich wollte nicht üben, das weiß ich noch. Ich habe das alles gar nicht gemocht. Ich wollte unbedingt nur auf der Bühne spielen und nur Stücke vorspielen, aber so detailliert üben, rechte Hand, linke Hand, langsam, nee, das war nichts für mich. Deswegen, ich habe mich schon so elend gefühlt. Mit 12 oder 13, als irgendwie die ersten Wettbewerbe kamen und ich habe bemerkt, okay, wenn ich übe, da kann ich was, dann habe ich auch dieses Prozess üben, tatsächlich gemocht. Und jetzt ist das für mich viele Jahre später eigentlich die beste Zeit. Irgendwie sitzen in Ruhe und üben, experimentieren und kreieren. Das ist einfach etwas, was für mich nicht nur Arbeit bedeutet, sondern auch Entspannung und sehr interessante Erlebnisse.
Also empfinden Sie es heute als Glück, Musikerin zu sein?
Definitiv, ja. Ich bin dann so frei, weil ich mich in der Musik ausdrücken kann. Und das ist wirklich schön. Aber am Anfang, natürlich als Kind, habe ich das ganz anders wahrgenommen.
Wir haben das Motto gelesen, entweder die Erste sein oder niemand. Wäre das was, was Sie Ihren Kindern auch mitgeben würden?
Ja, niemals. Nein, nein. Das funktioniert auch in dieser Zeit nicht. Das ist mein Zitat, das ist richtig. Das habe ich gemeint zu damaliger Zeit. Ich bin in der Sowjetunion aufgewachsen und das war so eine Politik, ne, dass man als Kind entweder Sport gemacht hat oder Musik, also wenn die Eltern so ehrgeizig waren oder wollten, dass das Kind etwas erreicht. Ich weiß immer noch, wie meine Freundin um 5 Uhr aufgestanden ist und dann zum Training gegangen ist und so jeden Tag und dann nachher noch Geige gespielt hat. Meine Eltern waren Gott sei Dank nicht so ehrgeizig. Also ich hatte immer noch eine Kindheit und ich bin nicht um 5 Uhr aufgestanden. Aber trotzdem natürlich habe ich bemerkt, dass ich einfach nicht vergleicht zu normalen Kindern, die so viel Zeit draußen verbracht haben, dass ich schon so 2, 3, 4 Stunden am Klavier gesessen habe, als meine Eltern zu Hause waren. Aber als sie bei der Arbeit waren, dann habe ich auch nicht mehr geübt.
Ja, und es ist natürlich auch leicht, das eher zu kritisieren, also zu sagen, mein Gott, eben dieser Leistungsdruck und so. Aber wahrscheinlich gibt es auch positive Aspekte, die Sie dabei mitgenommen haben.
Definitiv, ja. Ich habe so auch Disziplin gelernt. Ja, und ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen von mir sind so gescheitert. Sie haben diesen Druck, die von der Kindheit kam, nicht mehr ertragen konnte. Also ich war ziemlich robust und ich habe gespürt, dass meine Eltern schon so gepusht haben und sagten so, aber jetzt bitte am Wochenende ist uns egal, übe und zwar viel. Ich habe oft getrickst, zum Beispiel gelesen beim Üben, mit einer Hand gemalt oder weiß ich, also schon viel Quatsch gemacht und deswegen war das für mich nicht so schwer.
Trotzdem haben Sie sich sehr durchgebissen, auch durch schwierige Phasen. Sie haben eben diese sehr intensive, übende Kindheit und Jugend gehabt und sind dann mit 18 nach Hamburg gezogen, ganz allein, ohne ein Wort Deutsch zu können. Und das muss ja ein unglaublicher Schock für Sie gewesen sein. Ja. Wie sind Sie da in Hamburg angekommen? Was haben Sie da gemacht dann erstmal?
Ja, das war nicht schön. Es war nicht schön, weil meine Freunde sind im Konservatorium in Russland geblieben und ich war ganz alleine ohne Eltern. Ich habe mich ziemlich einsam gefühlt, ohne Sprache. Ich war so verzweifelt. Ich dachte, vielleicht soll ich doch zurückfahren nach Hause. Vielleicht ist doch nichts für mich. Aber ich glaube, so eine Wende war den Treff mit meinem Professor, mit Herrn Korolev. Da gab es so einen Moment, wo ich dachte, okay, Musikerin oder Pianistin zu sein, das ist kein Beruf. Es ist einfach dein Leben. Das ist etwas, womit du lebst und womit du sprichst. Es ist so eine Sprache. Und du musst nicht unbedingt so viele Stunden am Klavier verbringen, sondern mit dem Bauch, mit dem Kopf die Musik spielen und viel auch für dich entdecken. Und ich war total begeistert von ganz anderen Sinne, von Pianist zu sein. So wollte ich natürlich unbedingt bei Herrn Korolev bleiben und studieren.
Ich denke gerade noch über Ihren Satz nach, eben natürlich Musik sei einfach auch eine Art von Sprache, ein anderes Mittel, um sich auszudrücken. Und wenn man jetzt Musik als mit einer Sprache wie der deutschen Sprache oder der russischen Sprache vergleicht, was wahrscheinlich schwierig ist, weil natürlich die musikalischen Sprachen auch so unterschiedlich sind. Aber würden Sie sagen, Musik ist zum Beispiel einfach eine Sprache, die Emotionen viel feiner aufdröselt? Oder was für eine Sprache ist Musik? Also wie kann man damit dann anders kommunizieren als zum Beispiel im Gespräch?
Es ist so, dass wir die Instrumentalisten, Medien sind zwischen Publikum und dem Komponist. Also wir sind quasi nicht die, die komponiert haben. Das heißt, die Komponisten, die haben diese Sprache entwickelt. Und wir auf emotionalen Ebenen weiter, was die sagen wollten. Und was ist das für eine Sprache? Das ist einfach so diese Emotionen ausdrücken und etwas, was dich als Mensch besser macht. Also ich weiß noch, wenn ich Bachs Musik höre, zum Beispiel Matthäus oder Johannes Passion oder Goldberg Variation, ich bin nach dem Konzert ein Stück besser. Es ist, klingt ist so total naiv, aber irgendwie, ich fühle mich so. Ich fühle mich einfach näher an Gott bei diesen Momenten.
Gibt es auch Musik, die Angst einjagt?
Ja, ab und zu Prokofjews Musik oder Stravinsky. Ja, weil da höre ich was Teuflisches.
Ich finde trotzdem noch sehr interessant den Moment, Sie sind in Hamburg, Sie erleben, Musik ist nicht nur diese harte technische Arbeit, sondern auch ganz viel, was mit der Persönlichkeit zu tun hat. Wie war das für Sie nach so langen Jahren, wo Sie ja quasi nach einem Lehrplan gearbeitet haben, dann auf einmal so den eigenen Ausdruck zu finden?
Ja, das war ein Prozess. Und immer noch suche ich zum Beispiel, wenn ich die neuen Werke nehme, bei manchen Komponisten, wie zum Beispiel Rachmaninoff oder Ravel, es kommt so schnell und so natürlich Interpretation, also etwas, was ich auch hören möchte. Bei den anderen Stücken dauert es länger. Ich suche und finde oder wieder verliere. Das ist so unterschiedlich, bis ich wirklich für mich diese passende oder wie soll ich sagen, so natürliche Interpretation gefunden habe.
Ich würde sagen, es ist Zeit für ein kleines Spiel, wenn Sie mögen.
Ja.
Das Spiel heißt Mein oder nicht Mein. Und es geht darum, dass wir Ihnen kurze Schnipsel vorspielen werden und Sie können raten oder es wissen, ob Sie damit beteiligt sind oder eben nicht.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das kann.
Also das, finde ich, macht das Ganze ja noch viel interessanter. Und vielleicht erleben Sie, wie unglaublich schön Sie Klavier spielen.
Oder auch nicht.
Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus.
Okay.
Hier kommt der erste kleine Schnipsel. Und danach die Frage, mein oder nicht mein.
Ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass ich das auch aufgenommen habe mit meinem lieben Professor, Herrn Korolev. Aber tatsächlich, ich würde nicht raten, ob wir da sind oder nicht.
Hat Ihnen denn die Interpretation gefallen? Also wäre das etwas, womit Sie etwas anfangen könnten?
Also ist schon sprudelig, das mag ich. Und es muss auch sehr lebensfreudig sein.
Das ist ja schon mal sehr viel. Gutes und es Fazit. Waren tatsächlich Sie mit Ihrem Lehrer, richtig, Jewgeni Korolev, mit einem ganz kleinen Ausschnitt aus dem ersten Satz aus dem Konzert für zwei Cembali, in dem Fall mit zwei Klavieren gespielt, in C-Dur, Bachwerkeverzeichnis 1061.
Schön.
Ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Wir haben schon so schön über Bach gesprochen. Hören wir noch ein bisschen andere Musik.
Das war der Anfang des Impromptu Nummer 2 in Fis-Dur Opus 36 von Frédéric Chopin. Mein oder nicht mein, Frau Winitskaya?
Ich weiß, ich würde jetzt ganz andere Rubati spielen, aber ich glaube tatsächlich, das war ich.
Waren tatsächlich nicht Sie?
Nee.
Es war ein russischer Pianist, Stanislav Bunin.
Aha. Großes Kompliment für ihn.
Finde ich auch.
Also sehen Sie, ich habe wirklich, ich vergesse einfach alles gleich nach der Aufnahme. In dem Moment, wo ich aus dem Studio rausgehe.
Aber wir haben das extra rausgesucht, weil er tatsächlich den Anfang sehr ähnlich spielt wie Sie. Okay. Wir haben die Aufnahmen verglichen. Und er kommt Ihnen da nahe, eine aber viel ältere Aufnahme, ich glaube aus den 60er Jahren. Würden Sie sagen, Sie könnten hören, ob es ein russischer Pianist ist oder nicht?
Nee, ich glaube nicht. Nein. Mhm. Aber tatsächlich erst 2-3 Takte. Erstmal habe ich irgendwie versucht zu erinnern, was war das genau? Und dann, okay, das war Chopin. Und dann, okay, was von Chopin? Ah ja, Impromptu stimmt. Und dann,
ja klar, ja. Da sind einfach sau viele Noten im Kopf.
Nee, es ist nicht so, sondern tatsächlich, also wenn ich das schon etwas gespielt habe und aufgenommen habe und nicht mehr in dem Moment spiele, es ist einfach... Ich bin ganz woanders jetzt. Mhm. Ich habe letzte Woche Schumann-Konzert gespielt und das ist immer noch bei mir im Kopf und die ganze Zeit, so diese Themen bei mir drehen sich, es ist ein Ohrwurm. Und ich möchte gerne was anderes in meinem Kopf haben, aber trotzdem irgendwie dreht sich die ganze Zeit. Oder Schubert-Sonate, was ich gerade spiele. Und deswegen die anderen Stücke, mit denen ich nicht beschäftige im Moment, sind irgendwie weg.
Wir haben noch einen Ausschnitt dabei in unserem Spiel. Hier kommt er. Was war das, Frau Winitzka?
Ja, ich weiß, was das war. Zweites Klavierkonzert von Rachmaninoff. Ich glaube, das bin nicht ich.
Das ist absichtlich.
Oh. Es ist für mich ein bisschen zu stachelig. Mhm. Zu stachelig und zu irgendwie nervös und viel zu schnell.
Ja. Sie spielen es auf jeden Fall auch ein bisschen langsamer. Das ist Christian Zimmermann gewesen mit dem Boston Symphony Orchestra unter der Leitung von Seiji Osawa.
Das heißt, wenn Herr Zimmermann Ihr Schüler wäre, würden Sie ihm sagen, schalt mal einen Gang
runter. Ja, ein bisschen, ja, ruhiger.
Ja. Wir haben vorhin schon über das Unterrichten gesprochen. Sie sind schon mit 26 Professorin geworden in Hamburg an der Musikhochschule, wo Sie auch studiert haben selber. Würden Sie sagen, Sie sind grundsätzlich früh dran mit allem?
Ich weiß nicht, aber mit der Professorin war ich tatsächlich ziemlich früh dran und am Anfang war das tatsächlich manchmal skurril. Ich werde nie diesen Moment vergessen, als ich stand vor dem Orchesterstudio, wo unsere Aufnahmeprüfung stattfinden. Und dann kam eine Frau und sie hat nach einem Konzertsaal gesucht. Sie wollte ein Konzert besuchen und sie hat gefragt, oh, ist hier ein Konzert? Ich sagte, nein, da sind Aufnahmeprüfungen. Und sie sagte mir, ich drücke die Daumen, alles Gute für Sie. Also, viele haben mich so richtig kapiert, bin ich nun eine Studentin oder unterrichte ich schon? Aber ich hatte so eine tolle Erfahrung mit den Studenten gemacht und ich bin wirklich sehr glücklich jetzt mit meiner Klasse und da sind so tolle Persönlichkeiten und mich bringt das so weiter mit so mutige und hervorragende Künstler zu kommunizieren und gleichzeitig lerne ich einfach viel mehr Repertoire kennen. Weil jede Woche bringen die mir was und dann ich lerne so viel detaillierte Klavierliteratur, als ich zum Beispiel sonst nur irgendwie vom Blatt gespielt hätte oder mal eine Aufnahme gehört hätte.
Und wenn Sie mal nicht weiter wissen oder also sowohl bei eigenen Stücken als auch vielleicht bei einem Stück im Unterricht, gibt es da so eine Art Telefonjoker, den Sie anrufen würden?
Also ich möchte jetzt nicht so irgendwie arrogant klingen, sagen, ich weiß alles. Aber auf jeden Fall als Zuhörerin kann ich sagen, das überzeugt mich oder das überzeugt mich nicht. Und das ist schon der Anfang. Und ich kann sagen, ist das organisch oder ist das nicht organisch?
Sie sind besonders bekannt auch für Ihre Rachmaninoff-Interpretationen. Was würden Sie sagen, was ist da besonders wichtig, dass es organisch klingt? Gibt es da ein Rezept, das auf jeden Fall schon mal hilft, wenn man sich dieser Musik nähert?
Ja, das Rezept Nummer 1, niemals kitschig spielen. Das Rezept Nummer 2, Rachmaninoff selbst anhören. Weil Rachmaninoff spielt seine Werke am besten. Und er spielt sie sehr konservativ fast. Also kaum furchtbare Rubati, was man heutzutage bei seinen Werken macht. Und diese Schlichtheit, was seine Musik gehört, es muss sein. Und es ist so, dass wenn ich Rachmaninoffs Musik höre, in dem Moment denke ich, wahrscheinlich, der war so ein warmherziger Mensch Und diese Musik ist so human, also so liebevoll und so, so ehrlich. Und so muss man da auch die spielen und nicht sich irgendwie Mühe geben, mal hier eine Rubato zu machen oder hier was Schönes machen. Die Musik ist von Anfang an schön, nackt schön, ohne etwas noch extra Make-up zu machen. Das verträgt die Rachmaninows Musik nicht.
Sie sind offensichtlich immer auf der Suche nach so einem Kern, also wo quasi der äußere Schein weg ist und wo man einfach ja an den Kern der Musik kommt. Sie haben aber vorhin auch gesagt, dass Sie oft in Bildern denken. Wir haben den gleichen Ausschnitt, den wir gerade schon mal gehört haben, von Rachmaninow mit Ihnen vorbereitet. Aber würden Sie gern fragen, wissen Sie, was für ein Bild bei Ihnen erscheint, wenn Sie dieses zweite Klavierkonzert spielen? Also jetzt im Speziellen diese Stelle.
Im dritten Satz.
Wir können auch erst mal hören, genau. Und dann sagen Sie uns.
Schauen wir mal, was im Kopf, was in den Köpfen so abgeht. Vielleicht kommt bei uns ja auch ein besonderes Bild. War Anna Winitskaya am Klavier begleitet vom NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Krzysztof Urbanski. Marie, willst du loslegen? Was für Bilder sind dir in den Kopf geschossen? Wir können uns ja auch mal nackt machen, nicht immer nur unsere Gäste.
Also für mich spielt es auf jeden Fall draußen. Ich sehe einen weiten Himmel und es ist ein bisschen klischeehaft, aber jemanden auf einem Pferd durch so eine wilde Landschaft galoppieren.
Schön.
Ja, am Anfang bei diesen Läufen, da habe ich einfach sehr oft Wasserassoziationen, das war auch so. Aber dann kam ja eine absolut andere Atmosphäre und dieses andere Thema. Und da hatte ich tatsächlich eine Person vor mir, eine sehr rechtschaffene Person, die einen Entschluss gefasst hat und jetzt so ihr Jackett richtet und diese Situation in Angriff nimmt.
Und das ist so schön zu hören, so unterschiedliche Bilder und Gedanken. Das ist, was eigentlich Ziel der Musik ist, dass man irgendwie so Assoziationen macht und irgendwie so diese Bilder, die einfach von alleine in den Köpfen einfach kommen und so unterschiedliche Bilder. Ich sehe da tatsächlich so ein teuflischer Tanz. Also es ist irgendwie sehr kraftvoller Tanz. Aber es ist allgemein bei Rachmaninows Musik, diese Melodien und Themen, vor allem lyrische Themen, die sind so, so lang, manchmal auch so ein bisschen erotisch sogar und so menschlich, unglaublich. Ja, und mit Urbanski habe ich tatsächlich jetzt so eine krasse Erfahrung gemacht. Wir haben Anfang November alle 5 Konzerte von Rachmaninow in 2 Abende gemacht in Dresden.
Wow.
Das war so, dass ich tatsächlich nach dem letzten Ton dachte, oh, das war ein Berg. Ja, so nur 5 Konzerte, so viel Rachmaninows Musik. Aber es hat mich auch geändert als Person. Diese Musik, vor allem wenn man die ganze Zeit nur mit Rachmaninows Musik sich beschäftigt, da sehe ich natürlich so viele Einflüsse. Also wie, es ist einfach diese Person, die Rachmaninow, wird fast lebendig dann.
Oh, wie toll. Schön. Und einen kleinen Ausschnitt davon, den können wir auch in Essen hören, nämlich am 14. Juni dann mit den Bochumer Symphonikern. Da wird das zweite Klavierkonzert aufgeführt von Ihnen und es ist ein sehr spezieller Dirigent dabei, nämlich Herbert Grönemeyer. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen?
Es ist so ein bisschen ja eine lustige Geschichte. Der Intendant von Luzerner Symphonieorchester rief mich, weiß nicht, vor 3-4 Jahren an und sagte, kennst du Grönemeyer? Ich meine, du meinst der Sänger? Ja, natürlich kenne ich. Ich habe ihn gekannt, weil mein Mann ist sein Fan von ihm ist. Möchtest du mit dem spielen? Ich sagte, hä? Wie bitteschön? Naja, der dirigiert. Was? Ja, und dann irgendwie, ich dachte, okay, der ist ja kein Dirigent, aber sehr guter Musiker. Und ich mag seine Lieder gerne. Dann probieren wir. Das war tatsächlich sehr, sehr lustig, weil er hat keine Ausbildung als Dirigent. Er nimmt zwar Dirigierunterrichte, aber seine Sicht von klassischer Musik ist schon anders. Und mit ihm unterhalten zu dürfen und spielen, es ist einfach, kommt von ganz anderer Ecke und es ist ganz anders. Trotzdem macht mir das großer Spaß, weil es ist eine tolle Künstler ist und toller Musiker. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Konzert ja. im Juni in Essen.
Wir sind auch sehr gespannt und als Porträtkünstlerin sind Sie natürlich in dieser Saison auch noch mit anderen Dirigentinnen und Dirigenten zu Gast in Essen am 15. Februar mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung von Elim Chan, dann mit dem zweiten Klavierkonzert von Dmitri Schostakowitsch und am 22. März mit dem Tonhalle Orchester Zürich und Paavo Järvi mit dem Schumann Klavierkonzert mit ihren Studierenden aus Hamburg. Mit denen präsentieren sie Werke von Bach, Rachmaninow, Ligeti und viel mehr beim Piano Showcase am 27. April.
Also ein sehr vielseitiges Programm, mit dem Sie sich da in Essen als Porträtkünstlerin vorstellen. Wie ist es, in Essen zu sein, so regelmäßig auch? Was bedeutet Ihnen der Ort?
Also ich bin zuerst sehr dankbar an Babette Nierens, die Intendantin der Essener Philharmonie, dass ich tatsächlich alles machen könnte, was ich wollte. Ich habe im Oktober Kammermusik gespielt. Ich komme so gerne mit meinen Studenten und ich zeige sehr gerne meine Klasse und ich gebe sehr, so gerne diese Möglichkeit an junge Künstler auf so eine tolle große Bühne zu stehen mit mir. Das ist wirklich, nicht alle sind damit einverstanden, also nicht alle Veranstalter und nicht alle Intendanten. Deswegen bin ich wirklich sehr dankbar an Babette. Und auch die anderen Projekte mit Elim Chan habe ich tatsächlich noch nie musiziert. Das wird unser Debüt sein. Also ich freue mich einfach sehr darauf und dass es auch so unterschiedliche Repertoire ist. Das ist wirklich was Schönes.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Vielen Dank, Anna Winitzkaya, für das Gespräch und Ihre Zeit. Und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über Abo-Publikum auf Spotify, Feedback und Kritik, aber auch gerne an die Social-Media-Kanäle der Philharmonie Essen.
Ich danke Ihnen.
Ich bin Maria Gnann.
Und ich heiße Marie König. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Spuren, der Podcast der Philharmonie Essen.